Football à rail.
Hallo und herzlich willkommen zum Football-Zirkus mit Kevin und Kutsche. Hier wird über alles rund um die NFL geredet, über sportliche Highlights, über Aufreger, über Fehltritte, über den Lifestyle der Spieler, Trainer und Owner, über den ganzen Zirkus eben. Moin Kevin, wie geht es dir?
Hey, was geht ab? Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Wir haben uns überlegt, dass wir zukünftig diesen Podcast ein bisschen mehr kategorisieren. Das hilft euch, das hilft auch uns. Es geht los gleich mit einem Two-Minute-Drill. Wir werfen uns gegenseitig aktuelle Fragen, Hot-Takes, was auch immer aus der NFL um die Ohren, achten aber natürlich dabei auf die Zeit. Das heißt ja nicht umsonst Two-Minute-Drill. Und ihr seid hier im Zirkus, deswegen erwarten euch noch Kevins Artisten der Woche, Kutsches Feuerschlucker der Woche, Kevin Jongleure der Woche und Kutsches Salto der Woche. Seid gespannt, es sind wieder unfassbare Themen dabei. Two-Minute-Drill, Kevin, wie läuft das konkret ab? Erzähl kurz.
Also erstmal muss man ja dazu sagen, ja, wir haben unser Playbook ein bisschen umgestellt, um in der Thematik zu bleiben. Genau, wir starten mit dem Two-Minute-Drill. Ganz einfach ein paar, vielleicht auch schon ein paar provokante Sachen dabei, aber beim ersten Mal jetzt noch nicht so. Einfach tagesaktuelle Geschehnisse oder Themen, die vielleicht auch anstehen. Wo es einfach darum geht, kurze Antwort, kurze Vorbereitungszeit, kurze Überlegung und eigentlich so das, was einem auf der Zunge liegt dazu. Der erste Gedanke, das Bauchgefühl ist ja meistens auch das Richtige dazu, gleich kundzutun. Und ich bin sehr, sehr gespannt auch auf eure Meinung. Auf die kommt es natürlich auch an. Lasst gerne dann auch in den Kommentaren gerne was dazu da, wie ihr das seht, ob ihr was anders seht, ob ihr vielleicht einen Hot Take auch mit reinhaben wollt fürs nächste Mal. Also da sehr, sehr, sehr wirklich gerne. Und
du bist ja auch der Drill Sergeant, ne? Du hast das Handy und den Stopper in der Hand quasi, den Zeitstopper.
Absolut, absolut. Wir schauen, dass wir in der Zeit bleiben, weil nicht umsonst wäre es sonst ja auch ein Two-Minute-Drill, sonst könnten wir ein Two-Minute, ja, Kaffeeklatsch hinschreiben oder sowas.
Oder ein Two-Hour-Drill.
Nein, wir drillen direkt zum Anfang, dass wir direkt warm werden für die Folge auch, ne, direkt gut starten in das Ganze. Und dann würde ich sagen,
dann leg mal los.
Starten wir gleich. Ne? Also, ready, set, hat. Zeit läuft. Erstens, sollten die Jets Aaron Glenn entlassen?
Ich sag nein, weil die Jets haben schon zu viele Baustellen. Aaron Glenn hat bewiesen, auch wenn er jetzt das erste Mal in seinem Leben Head Coach ist, quasi ein Rookie auf der Position, aber dass er ein herausragender Football-Lehrer ist, das hat man bei den Detroit Lions gesehen. Unter der Woche gab es Aufregung mit Woody Johnson, dem Owner, der Justin Fields, den bis dato Starting Quarterback, unter den Bus geworfen hat. Also da liegt so viel im Argen bei den Jets und ich glaube, nicht mal David Copperfield könnte die Jets jetzt irgendwie erfolgreich zaubern. Deswegen wäre es, glaube ich, verheerend, jetzt auch noch den Headcoach zu entlassen. Was meinst du?
Gehe ich absolut mit. Ich glaube, sie haben definitiv andere Problematiken, gerade auf der Quarterback-Position. Können sie sich das nicht leisten? Als Drill Instructor ist es jetzt meine Aufgabe, an die Zeit zu erinnern und um eine kurze Antwort zu bitten. Herr Kutsche, ja. Nächste. Ist Dak Prescott ein MVP-Kandidat?
Überraschenderweise ja, für mich. Also ich meine, die Dallas Offense ist ja total on fire. Endlich ist ja das viele Geld, was er bekommt, gefühlt wert. CeeDee Lamb, George Pickens, dazu Jake Ferguson als Tight End, Javonte Williams als Running Back. Also die Dallas Offense funktioniert und er ist nun mal der Strippenzieher. Für mich ist Dak Prescott tatsächlich im MVP-Race. Und für dich?
Sehe ich genauso. Die Zahlen geben es auf jeden Fall her. Man wird jetzt sehen, wie immer, schaffen sie es in die Playoffs oder nicht, mit all den Nebengeräuschen, muss man sagen, glaube ich, wird das am Ende nicht schaffen, aber er spielt dennoch eine gute Saison.
Ja, die Cowboys müssen halt noch irgendwas für ihre Defense machen. Ich hoffe so ein bisschen, dass sie jetzt bis zur Trade-Deadline am 4. November sich irgendwie noch so einen adäquaten Ersatz für Micah Parsons holen, damit sie auch in der Defense ein bisschen besser sind. Pass auf, ich wie heißt das? Ich kreuze hier kurz rein, weil ich habe auch was zu den Cowboys. Was sagst du zu der Behauptung, die Commanders verpassen die Playoffs, die Cowboys kommen rein? Das hätte vor 6 Wochen niemand geglaubt, glaube ich.
Gehe ich absolut mit, weil die Commanders spielen jetzt gegen Kansas City. Jaden Daniels wird selber nicht spielen. Ich glaube, jetzt wird langsam die Verletzungsproblematik. Der Commanders trifft sich jetzt einfach und deswegen glaube ich, dass die Cowboys vorbeiziehen werden. Du hast es vorhin schon gesagt. CeeDee Lamb ist auch wieder da in guter Form, Dak Prescott in guter Form. Deswegen, ja, das sehe ich so, die Cowboys werden an den Commanders vorbeiziehen.
Hätte man vor 6 Wochen nicht geglaubt, oder? Also die Commanders galten ja so vorm Saisonstart nach ihrer tollen letzten Saison so als das Team, das es zu schlagen gilt, und perspektivisch sind die jetzt richtig stark, aber ich finde die bisher enttäuschend.
Ja, definitiv sehe ich genauso. Also gucken, dass wir noch ein, zwei durchkriegen. Ja. Noch ganz interessant, sollten die Titans weiter an Cam Ward festhalten?
Ja, ohne Frage. Also wenn du so viel Draftkapital investierst in deinen First Overall Pick, dann musst du ihn auch weiterhin spielen lassen. Jedes Spiel, was er jetzt spielt, bringt weitere zusätzliche Erfahrungen, kann ihn nur besser machen. Siehst du das anders?
Nein, sehe ich absolut genauso, zumal sie keine Möglichkeit haben, großartig zu wechseln. Auch haben mit Brandon Allen einen 33-jährigen Quarterback auf der Bank, der, glaube ich, in seiner Karriere 18 Spiele gestartet ist. Und somit hast du gar keine andere Möglichkeit. Einen letzten habe ich noch, weil wir sind schon bei 3,40 mittlerweile. Also das nächste Mal sputen wir uns ein bisschen mehr. Laut Roger Goodell überlegt die NFL AI für Schiedsrichterentscheidungen, also KI für Schiedsrichterentscheidungen in Betracht zu ziehen. Was genau, hat er nicht gesagt, aber sie überlegen, künstliche Intelligenz mit in Schiedsrichterentscheidungen mit reinzunehmen. Ich glaube, im Fußball gibt es das mittlerweile. Ich glaube, diese Abseitslinie, die wird ja über die künstliche Intelligenz gezogen, beziehungsweise ja über AI. Und Roger Goodell überlegt das auch für die NFL mit reinzunehmen, dass quasi nichts mehr mit dem Auge am Video entschieden wird, sondern dass es manche Sachen gibt, die auch, ja, es wird ja über dieses Measurement, wird es ja schon so ein bisschen gemacht, sage ich mal halt auch, aber es wird auch überlegt, das für Fouls oder sowas mit reinzunehmen.
Finde ich krass, aber habe ich überhaupt nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Finde ich auch verwunderlich, weil du hast es ja gerade gesagt, also bis vor ein paar Monaten gab es noch die Chain Gang. So, also die reichste Sportliga der Welt hat sich irgendwie immer noch sowas Händisches erlaubt. Das ist jetzt abgelöst
was ja auch
worden.
Was ja auch irgendwie romantisch war,
total,
oder?
Total, also total.
Also da sind ja auch, ich glaube, wir erinnern uns alle an so ein paar Geschichten. Ich glaube, hauptsächlich aus dem College, auch wo die Kette dann mal zum Einsatz kam, gefühlt noch so viel, noch mehr als eine Handbreit Platz war und trotzdem neues First Down gegeben wurde. Also das ist schon, ja, also sehr, 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 sehr spannend auf jeden Fall.
Also da kommt dann nicht nur ein Schritt nach dem anderen, sondern dann kommt plötzlich ganz viel auf einmal. Ich habe schon mal in einem anderen Format erzählt, das fand ich auch interessant. Das war beim Chiefs-Spiel, beim letzten Chiefs-Spiel gegen die Raiders. Da gab es so einen Pass von Patrick Mahomes, den hat er dann extra ins Publikum gefeuert, weil er hatte keine Chance mehr, jemanden in der Endzone. Ich glaube, Travis Kelce war da annähernd frei, aber den hätte er nicht getroffen. Dann hat er den Ball ins Publikum geworfen und der Fan, der den Ball gefangen hat, der musste ihn aber zurückwerfen zu einem Ordner und der Ordner hat ihm dann einen anderen Ball zugeworfen, weil dieser Ball gechippt war. Und die NFL es natürlich nicht wollte, dass diese ganzen Daten, die in diesem Ball sind, irgendwie in die Hand eines Fans geraten. Deswegen haben sie den Ball nochmal ausgetauscht. Das fand ich auch ganz schön krass. Das hat Tony Romo irgendwie bei der Übertragung erzählt.
Ja, das habe ich zufällig auch gesehen, weil sie haben sehr schön draufgehalten, die Kollegen vom Fernsehen, wie der Ball wieder zurückgetauscht wurde. Ja. Es ist ja auch interessant. Man muss ja auch, wenn man genauer hinschaut, auch beim Kickoff sind es ja andere Bälle, sage ich mal, also wenn Panther, Kicker den Ball berühren, sind es immer andere Bälle als die Quarterbacks, die den Ball dann nachher im Endeffekt werfen. Ne? Ich glaube, jeder hat von uns schon mal diese Szenen gesehen, wo die Bälle mit, da gibt es glaube ich speziellen Matsch auch, womit die dann eingerieben werden, dass die halt nicht dieses in Anführungszeichen neue Feeling haben und nicht so ganz so rutschig in der Hand sind. Von daher, ja, ist das klar. Auch die NFL hat auch da ihre Spielregeln, wie für alles andere.
Aber würdest du es denn gut finden? Also letztlich geht die NFL ja dann nur mit der Zeit. Aber wenn noch mehr die KI übernimmt oder bist du da so ein bisschen
Die Frage wäre wirklich, wofür wird die KI nachher im Endeffekt eingesetzt? Weil im Grunde sind wir mal ehrlich, es gibt ja viele, viele Sachen, die halt einfach in der Grauzone liegen, wo es halt kein Weiß oder Schwarz gibt, sondern wo man entscheiden muss, reicht das jetzt, ist das genug für einen Foul oder halt eben nicht. Wo es vielleicht interessant wäre, was aber schwer wahrscheinlich ist zu messen, obwohl, wenn wir jetzt gerade über den Chip im Ball gesprochen haben, Thema False Start, keine Ahnung, ob man solche Sachen...
Tush-Push.
Tush-Push, genau, ich wollte es gerade sagen. Das wäre natürlich eine interessante Geschichte. Die Frage ist halt, steht jeder Spieler so still, dass du halt sagen kannst, okay, du kannst das System quasi einmal wirklich setten und sagen halt, okay, jetzt ist der Nullpunkt. Den Ball, den wirst du in Bewegung, also wenn der Ball sich bewegt, das wirst du ja merken vom Center, weil der liegt halt auch ruhig. Aber boah, ich weiß halt nicht, wie groß dann die Toleranzen sind, wie weit man dann halt wirklich geht. Aber solche Sachen wären natürlich interessant. Thema Offside ist genau das Gleiche, ne? Also von der Positionierung her. Ja, die Frage ist halt, kommt man vom Hundertste ins Tausendste halt irgendwann? Ne? Also wo zieht man nachher wirklich die Grenze? Interessant ist es, glaube ich, schon. Aber ich glaube, der Sport lebt ja auch so ein bisschen von diesen Live-Entscheidungen, sage ich mal halt dann auch, ne, wo man halt sagt, okay, da könnte man jetzt drüber diskutieren, das könnte man jetzt anders sehen, das könnte vielleicht auch ja, kontrovers sein, auch in dem Moment. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es immer so ein Gedanke war einfach, aber glaube ich nicht, dass es jetzt in naher Zukunft krass viel weiter in diese Richtung geht.
Ja, aber finde ich total interessant. Habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Ich finde so im Fußball, ne, wir sind ja irgendwie da auch, wir haben es anders gelernt, finde ich es immer noch nervig, dass dann ein Spiel irgendwie 3 Minuten unterbrochen ist und erst dann entschieden wird, ob es jetzt ein Tor ist oder nicht. Also es nimmt auch viel Emotionen weg. Aber in der NFL sind wir es ja gewohnt. Da gibt es ja eh viele Unterbrechungen. Da wird ja eh in den letzten 2 Minuten immer alles überprüft und so. Also da wird es jetzt nicht so wehtun, oder?
Genau, das ist einfach der Unterschied, muss man ja ehrlich sagen. Also im Football sind wir es gewohnt von jeher, dass Videoentscheidungen beziehungsweise ein Videoreferee einfach gibt. Und im Fußball ist es so ein bisschen ja noch Neuland. Und man muss ja auch dazu sagen, ich bin eigentlich ein Befürworter des Videobeweises, muss ich ehrlich sagen, auch im Fußball, weil es halt einfach gewisse Sachen gibt, die ein Schiedsrichter auf dem Feld einfach nicht sieht oder wo das Spiel einfach auch sich zu schnell entwickelt hat, zu athletisch ist, zu eng auch geworden ist. Und deswegen finde ich schon, kann man technische Hilfsmittel schon nehmen. Ich glaube, es wurde von Anfang an einfach falsch eingeführt, weil sie gesagt haben, es gibt keine Fehlentscheidung mehr damit. Ja, natürlich, ja. Deswegen, das meinte ich ja auch, ne, es gibt immer Grauzonen, es gibt immer Bereiche, wo man sagt, da könnte man drüber streiten, keine Ahnung, Thema Handspiel im Fußball, einfach leidig und wirst du auch nie rausbekommen. Und deswegen finde ich, auch wie im Football übrigens auch, wenn die Technik es hergibt, benutzt die Technik, weil es macht den Sport ja am Ende dann auch gerechter. Und ich glaube, ja, viele sagen immer, das gleicht sich aus, aber sind wir ehrlich, wenn es um Playoff-Plätze geht, wenn es darum geht, wichtige Spiele zu entscheiden, wenn es um, ich sag mal, Rivalry-Spiele geht halt, ne, Seahawks, 49ers, ne, da möchte ich nicht, dass eine Schiedsrichter-Fehlentscheidung das Spiel am Ende entscheidet oder beeinflusst, sondern da möchte ich halt schon, dass das die Spieler machen, egal, ob sie jetzt Fehler machen oder halt was Gutes machen, deswegen, ja, definitiv ein Befürworter für das Ganze.
Würdest du als Drill Sergeant mir noch 1 Minute gestatten?
Naja, absolut, bitte.
Gut, weil eins habe ich noch und da interessiert mich deine Meinung vor allem auch als Seahawks-Anhänger. Das Raiders-Experiment ist gescheitert. Pete Carroll geht nach der aktuellen Saison in NFL-Rente.
Boah, es ist schon mit einem weinenden Auge definitiv. Pete Carroll ja gerade aus seiner Zeit in Seattle unfassbar ans Herz gewachsen auch. Klar, jeder diskutiert immer noch über den Super Bowl Call mit Marshawn Lynch und Russell, ob er den Ball hätte doch vielleicht einfach an Marshawn geben sollen. Im Endeffekt leidig einfach und ich finde, das wird seiner Coaching-Karriere nicht gerecht, dass er darauf reduziert wird. Er hat Unglaubliches vor allem in Seattle geschafft, aber man hat jetzt so gemerkt, gerade bei den Raiders, es ist irgendwie nicht mehr up-to-date. Also die Ansichten, die er hat, die Herangehensweise, auch dass er einen Geno Smith nachgeholt hat, von dem er ja sehr, sehr viel hält. Hast du das Gefühl, also man muss andersrum. Ich finde, die Parameter haben eigentlich vor der Saison so ein bisschen gepasst. Ne? Sie haben mit Ashton Jeanty einen wahnsinnig talentierten Running Back geholt. Pete Carroll, der alte Running Back-Liebhaber und Liebhaber der Power Runs, hätte mega gepasst. Auch mit Geno Smith hat er ja jemanden, der auch, sage ich mal, gerade so diese, nicht so wie Russell, diese ganz tiefen Bälle werfen kann, aber zumindest diese Intermedium Routes immer sehr gut trifft. Das auf dem Papier sah das ganz gut aus, aber man muss sagen, es hat gar nicht funktioniert. Auch jetzt, auch, ich habe ein paar Spiele auch gesehen, auch live teilweise, das war enttäuschend. Muss man leider sagen, das ist enttäuschend gewesen und irgendwann, das ist ja überall so, das ist bei den Spielern so, das ist bei den Coaches so, irgendwann zeigen dir die Jungen, beziehungsweise die junge Generation, wann deine Zeit gekommen ist. Und man hat so ein bisschen so das Gefühl, so Pete Carroll ist jetzt einfach fällig, dass es jetzt irgendwann dann auch mal zu Ende ist. Ich bin gespannt, wie er es macht. Er hat ja immer gesagt, er kann nicht ohne Football. Und ich bin mal, ja, so seine Energie, die er so ausstrahlt, das ist natürlich mega cool. Aber wenn man wirklich alles ganz entromantisiert auf die Leistung beschränkt, dann muss man sagen, auch so seine letzten Jahre in Seattle waren ja dann auch nicht mehr ganz so erfolgreich. Ja, dass jetzt einfach die Zeit vorbei ist, tut weh, keine Frage, aber das gehört leider nun mal auch dazu.
Ja, ich bin wirklich enttäuscht von den Raiders. Ich hatte mich auf die gefreut. Ich dachte, die könnten mal wieder ein bisschen spektakulärer werden, aber das Zusammenspiel mit seinem OC, mit Chip Kelly, scheint ja irgendwie auch gar nicht zu funktionieren. Er hält wirklich stoisch an Geno Smith fest. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der da noch ein zweites Jahr geht. Aber mal sehen, was die Raiders uns noch anbieten in den nächsten Wochen. Kevin, du bist ja großer Statistikfreund im American Football. Deswegen jetzt deine Kategorie, Kevins Artisten der Woche. Wen hast du uns denn da mitgebracht? Wer hat dir nachhaltig imponiert?
Also erstmal vielen Dank und viel Spaß auf der Reise. Ich habe mich für zwei Statistiken diese Woche entschieden, die vielleicht ganz interessant sind, auch mal so zum Einstieg. Das erste ist die Drop Rate, also welcher Spieler lässt oder welcher Receiver lässt die meisten Bälle fallen, wenn er angeworfen wird. Und was auf der Receiver-Seite ankommt, das muss ja auch irgendwo starten. Und da habe ich mal geschaut, wer hat die meisten Yards per Attempt, also wer hat wirklich die meisten Yards geworfen, wenn er den Ball wirklich dann auch wirft und nicht übergibt. Starten wir mit unseren Freunden, den Receivern. Ich bin ehrlich, es hat mich ein bisschen überrascht. Es gibt ja da auch immer positiv und negativ an der ganzen Geschichte. Starten wir mal erstmal mit denen, die es nicht ganz so gut machen. Man muss dazu sagen, ich habe natürlich nur die Receiver genommen, die mindestens 45 Targets gekriegt haben. Ne? Also jetzt nicht halt ein Spieler, der mal einen Anwurf gekriegt hat, weil er mal einen Snap gespielt hat. Ne? Das ist ja nicht ganz fair. Okay. Also, ich habe aufgeteilt in drei Spieler. Leider der Spieler, der die meisten Bälle fallen lässt, rein statistisch gesehen, ist Jerry Jeudy. Der ist tatsächlich, der hat 49 Targets bekommen diese Saison und hat von den Targets, also es geht wirklich nur darum, auch da kurz zur Erklärung nochmal, natürlich Bälle, die fangbar auch sind, ne? Also die bei ihm ankommen, wo er die Hände dran hat, die auch möglich sind. Also es geht jetzt nicht darum, dass er mal einen Streifschuss kriegt, ne, oder sowas halt, ne, oder halt einen Ball vorne runtergeblockt wird. Also es ist wirklich, die Statistik besagt wirklich Bälle, die möglich waren irgendwo. Und von den 49 Targets hat er insgesamt 24% hat er fallen lassen einfach. Also das ist schon, finde ich, eine beachtliche Quote, wo ich sage halt, hey, das ist schon, damit ist er auch mit Abstand der am meisten die Bälle fallen lässt, wo ich sage, ist überraschend gewesen auf jeden Fall. Direkt dahinter mit ein bisschen mehr Abstand ist Brian Thomas aus Jacksonville, ein hochgradig talentierter Rookie, der von 54 Targets immerhin 18% hat fallen lassen. Also es ist schon relativ deutlich, das wird nachher gleich noch deutlicher, wenn wir sehen, was die Spitzenreiter dagegen gemacht haben, wie viele Bälle die im Vergleich fallen lassen. Und dann muss ich sagen, der hat mich wirklich überrascht, ist an Platz 3 von seinen 62 Targets, hat er 11% fallen lassen, ist Devante Adams. Sonst ja bekannt als wirklich sichere Bank, ist da, sage ich mal, in den Top 3 der unteren Kategorie zu finden. Und jetzt zum Upside, also zu unseren Jungs, die es halt perfekt machen. mit Abstand an Nummer 1. Mit den meisten Targets auf jeden Fall, mit 79 Targets nämlich, ist Ja'Marr Chase. Und der hat im Vergleich nämlich zu den anderen nur 3% der Bälle fallen lassen. Also da finde ich, sieht man schon, merkt man schon, in welche Richtung das halt auch geht. Dann auch nochmal interessant dahinter, ist an 2, weil er ein bisschen weniger Targets hat auch, ist Chris Olave, hat 2,2% der Bälle fallen lassen mit 68 Targets. Und natürlich dahinter, ich habe nicht die Statistik deswegen ausgesucht, aber Jaxon Smith-Njigba hat auch nur 3,8% seiner Bälle fallen lassen, die in seine Richtung gekommen sind, bei auch immerhin 67 Targets. Und es gibt tatsächlich auch an der Stelle, werden sich jetzt wieder alle fragen, gibt es denn jemanden, der gar keine Bälle hat fallen lassen? Tatsächlich gibt es einen Spieler, er ist aber kein Right Receiver, er ist ein Tight End, ist einer der wahrscheinlich besten Tight Ends zurzeit. Ich weiß nicht, vielleicht kommst du drauf, er spielt auf jeden Fall in der NFC.
Jake Ferguson?
Fast geht in die richtige Richtung auf jeden Fall. Er spielt auch im Süden auf jeden Fall, bei Arizona, Trey McBride.
Ah, okay.
Trey McBride hat von seinen 62 Targets alle Pässe, die fangbar waren, hat er gefangen. Muss ich sagen.
Wow.
Beeindruckend.
Mich wundert so ein bisschen, ist Puka Nacua nicht in den Top 3 der gefangenen Bälle?
Puka Nacua kommt genau auch danach, direkt nach Trey McBride. Habe ich aber rausgelassen, weil er nur 6 Spiele hatte.
Ah, okay, alles klar,
aber
verstehe.
Aber Puka Nacua, gebe ich dir recht, hast du ein gutes, sehr gutes Gespür auf jeden Fall gehabt. Hat tatsächlich auch statistisch gesehen keinen Drop. Und dann auch dahinter, fand ich auch wieder überraschend, ist Drake London. Hat auch noch keinen Drop. Hat aber auch nur 6 Spiele und haben beide ähnlich viele Targets. Puka Nacua hat 64 Targets bekommen und Drake London 56. Haben aber beide halt, ich sag mal in Anführungszeichen, nur 6 Spiele. Das heißt, die hatten ja auch theoretisch dann weniger Möglichkeiten, Fehler zu machen. Und muss ich sagen, das ist schon überraschend, weil das ist ja halt auch immer, wir reden ja sonst immer darüber, über die Quarterbacks und ne, dass wir den Ball halt vernünftig loswerden wollen. Da muss ich sagen, ist halt so diese Drop-Rate ist nochmal ein ganz wichtiger Indikator einfach für die Receiver und alle, die halt Passempfänger sind, dass man da halt einfach einen guten Job macht und da halt auch ja, dem Quarterback die Möglichkeit gibt, halt sein Spiel auch aufzuziehen. Gerade wir haben auch über Cam Ward anfangs gesprochen. Das Problem ist ja dann einfach, wenn du kein Vertrauen in deinen Receiver hast, dann fängst du selber halt auch sehr schnell an, der unruhig zu werden. Und ich glaube, gerade bei so einem Rookie wie Cam Ward zeigt sich das dann auch direkt. Cam Ward wird auch in der nächsten Statistik auch mit dabei sein übrigens. Wir reden jetzt nämlich über Yards per Attempt, also ne, jeder Pass, der angekommen ist. Wie viele Yards erzielt man damit im Durchschnitt? Starten wir diesmal andersrum.
Einmal noch ganz kurz, ich möchte dich einmal ganz kurz stoppen, Kevin, weil eine Sache möchte ich dazu noch sagen. Ich finde, also das ist total interessant, weil du hast gesagt, Jerry Jeudy ist quasi so der Schlechteste in Anführungszeichen. Da war jetzt so mein erster Impuls, also ich habe den auch in Fantasy, deswegen fühle ich das und habe das irgendwie auch mitbekommen. Naja, der hat jetzt aber ja auch Bälle von Joe Flacco und von Dylan Gabriel bisher bekommen. So zu seiner Ehrenrettung. Dann sagst du mir aber 2 Minuten später, Ja'Marr Chase, auch wie Jerry Jeudy ein First-Round-Pick, auch schon ein paar Jahre da, kein Rookie, dass der halt auf der anderen Seite bei der guten Statistik auftaucht, der ja jetzt neuerdings auch Bälle von Joe Flacco bekommt. Und wir erinnern uns ans letzte Thursday-Night-Game, da war er überragend. Zwischendurch hat er noch Bälle von Jake Browning bekommen. Also das zeigt dann, finde ich, nochmal den Unterschied ganz krass zwischen Jerry Jeudy und Ja'Marr Chase bei beides First-Round-Pick-Receiver, wie stark Ja'Marr Chase dann im Vergleich wirklich ist.
Ja, absolut. Ich finde, das zeigt das halt einfach auch, ne, auch, sage ich mal, das ist ja auch der Unterschied zwischen guten und herausragenden Spielern, dass die herausragenden Spieler es wirklich halt immer schaffen, egal unter welchen Umständen, da dann halt auch zu performen halt einfach. Und Jerry Jeudy ist ja, jetzt auch in den letzten Jahren auch ein bisschen rumgekommen, hat es ja auch nicht immer ganz leicht gehabt. Ja, viele Quarterbacks auch gehabt. Deswegen, also ich habe jetzt auch mal geguckt, er steht bei 257 Yards die Saison. Das ist nicht dolle halt. Also für jemanden mit seiner Qualität. Ne? Also da muss man ja sagen, wir reden ja, es geht ja jetzt nicht darum halt, dass man sagt, dass es leicht ist, aber für jemanden mit seiner Qualität und mit seinem Anspruch ist das definitiv so, dass er sich wahrscheinlich auch mehr erwartet und die Teams natürlich auch, dass sie da mehr erwarten. Natürlich, da hast du recht. Manchmal kann der Receiver nichts dafür, was der Quarterback macht. Und manchmal ist es auch genau andersrum. Na, also es kommt natürlich immer, du bist immer von dem abhängig, was bekommst du und mit, womit kannst du arbeiten. Na, und deswegen, ja. Und Brian Thomas hat auch mit Trevor Lawrence dieses Jahr, sage ich mal, einen Quarterback, der nicht ganz so stabil ist.
Aber das war er letztes Jahr auch nicht. Das war er letztes Jahr auch nicht. Und letztes Jahr hat das super funktioniert zwischen den beiden. Ich frage mich wirklich, warum das dieses Jahr nicht so ist. Brian Thomas hatte bislang erst ein gutes Spiel. Und ansonsten, so wie du es aufgeführt hast, lässt er in jedem Spiel Bälle fallen. Ich verstehe das nicht.
Ja, es ist auch schwierig. Ich weiß auch, bei uns im Fantasy ist er nämlich in einer Fantasy-Liga ist er sehr, sehr hoch weggegangen. Und ja, also derjenige ist schon kurz davor, ihn wirklich einfach zu droppen, weil du halt einfach, du kannst, also man muss es einfach so hart leider sagen, also für alle, die Fantasy spielen natürlich, ist das eine schwierige Nummer. Ähnlich so ein bisschen wie Kyle Pitts, muss man ja auch sagen. Immer so ein bisschen belächelt und ja, aber es ist schwierig. Manchmal kann man es einfach auch nicht erklären. Du sagst es, ne, letzte Saison hat es sehr, sehr gut funktioniert und diese Saison ist so, hast du das Gefühl, geht gar nichts irgendwie. Deswegen würde ich jetzt auch gerne mal kurz rüber auf die andere Seite des Balls schauen.
Mach das mal, bitte.
Der den Ball wirft. Also, wir starten direkt mit unseren Top-Performern, sage ich mal. Und auch da, ich habe die Statistik nicht rausgesucht, weil er es ist, aber an 1 ist Sam Darnold von den Seahawks.
Das ist schon auffällig, Kevin, dass du hier jetzt immer nur Seahawks-Spieler rausholst. So.
Zwei Seahawks-Statistiken rausgeholt. Nee, er hat muss man sagen, von seinen 192 Passing Attempts hat er 131 angebracht, sind 68% knapp. Aber bei den Attempts, die angekommen sind, hat er im Durchschnitt für 9,1 Yard geworfen. Ja, das heißt also, mit jedem Pass, den er im Durchschnitt angebracht hat, erzielt er quasi schon fast ein neues First Down, was natürlich eine große, große Stärke halt einfach ist. Direkt dahinter könnte man vermuten, die beiden sind aber, glaube ich, vor der Saison komplett untergegangen, weil direkt dahinter ist Drake May von den Patriots. Hat ein bisschen mehr geworfen als Sam Darnold, hat 202 Passing Attempts gehabt, hat aber eine deutlich bessere Completion Percentage von seinen 202 Yards Attempts, sind 152 angekommen. Das heißt, er hat eine mittlere 70er, also 75% Pässe, die angekommen sind, was schon sehr, sehr gut ist, muss man sagen. Also im Liga-Vergleich auch top auf jeden Fall. Und Drake May hat für 8,6 Yards geworfen pro Attempt, was auch genau ähnlich wie Sam Darnold eine sehr, sehr herausragende Quote auch ist. Und auch da wird man gleich wieder sehen, wenn wir den Downside diesmal sehen, wie krass eigentlich dann der Unterschied, sage ich mal, zu den Underperformern dann halt auch ist. Und der Dritte in der Reihe, wir haben alle auf ihn gewartet, er spielt am in 2 Wochen am Sonntag in Deutschland, Daniel Jones ist natürlich auch dabei, hat am meisten von den drei geworfen, hat 214 Passing Attempts gehabt, hat auch 152 angebracht, genau wie Drake May, sind auch 71%, was absolut in Ordnung ist, und hat auch für 8,4 Yards pro Attempt geworfen, was ist schon eine sehr, sehr gute Zahl, weil du halt einfach durch diese Yards per Attempt, du brauchst halt einfach diesen Raumgewinn, gerade bei den First-Down-Spielzügen, weil du sonst ja nicht vorwärts kommst und du wirst einfach irgendwann ausrechenbar. Die andere Seite ist, muss man leider ganz ehrlich sagen, und jetzt reden wir über ihn, Cam Ward ist mit Abstand derjenige, der die schlechteste Per-Yard-Quote da einfach auch hat. Hat relativ viel auch geworfen, also hat 236 Pass-Attempts gekriegt, also sie vertrauen ihm auf jeden Fall, er kriegt oft den Ball. Hat aber auch nur 136 angebracht, das ist knapp mehr als die Hälfte, sind 57%. Also da sieht man schon, sie vertrauen ihm auf jeden Fall, aber er macht natürlich auch einige Fehler. Er wirft auch nur für 5,7 Yards, also es sind gute, im Vergleich zu Sam Darnold, fast 4 Yards weniger, die er pro Pass, vollendeten Pass auch trifft. Das muss man sagen, ist schon ein krasser Unterschied. Dann kann man auch erwarten von Carolina, von den Panthers, Bryce Young, hat auch alle ähnlich viel geworfen, hat auch 224 Passing Attempts gehabt und hat auch 138 angebracht, sind halt ein bisschen besser als Cam Ward, aber sind auch nur 61%. Wirft auch nur für knapp 5,8 Yards per Attempt, ist halt einfach zu wenig, muss man ganz ehrlich sagen, um wirklich auch Raumgewinn zu haben. Und das ist ein bisschen überraschend, weil ich finde eigentlich, er relativ gut gestartet ist. Der dritte in der Kategorie ist Bo Nix von den Broncos. Hat mit Abstand aus der die meisten Pass-Attempts gehabt mit 256. Hat 160 angebracht. Sind 62%, ist jetzt auch nicht Weltklasse. Und er wirft für 6,1 Yards per Attempt. Ist halt, wie gesagt, sind halt einfach 3-4 Yards weniger, als die Kollegen halt werfen. Oder beziehungsweise, was die Top-Quarterbacks werfen. Und da muss man sagen, das ist ein großer, großer Unterschied halt einfach. Jetzt könnte man natürlich noch sagen, wie sind denn eigentlich, um das nochmal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, wie sind die Zeiten? Man kann ja jetzt sagen, okay, die Quarterbacks haben einfach keine Zeit, ne, zum Werfen. Und da habe ich nochmal geschaut, wer im Durchschnitt, wird ja alles schön statistisch erfasst, wer hat im Durchschnitt die meiste Zeit in der Pocket den Ball zu werfen oder bis er den Ball wirft. Die meiste Zeit hat Drake May, den Pass zu werfen, deswegen wird er wahrscheinlich auch dementsprechend viele Yards werfen, weil er einfach eine gute O-Line hat, die das gut macht. Dahinter dann, allerdings sehr enttäuschend an der Stelle, kommt Cam Ward direkt. Also Cam Ward hat nur unwesentlich weniger Zeit als Drake May, ist aber deutlich schlechter, was die ganze Effektivität angeht. Dann ist auch weiter komisch, Bryce Young ist dann auch direkt dahinter, hinter Cam Ward. Also hat genauso wie Cam Ward eigentlich viel Zeit oder relativ viel Zeit, also wir reden wirklich, Drake May ist übrigens der zweite in der Statistik, ligaweit gesehen, der die meiste Zeit hat und wir reden über 3 Sekunden, also 3,04 Sekunden hat er im Durchschnitt Zeit, den Ball zu werfen und ihn unterwegs zu bekommen und ich sag mal, Cam Ward ist zum Beispiel an Nummer 3 dahinter, hat 2,97, also die Zeiten sind schon sehr, sehr eng beieinander, aber der am wenigsten Zeit hatte, ist unser Leader in der ganzen Geschichte. Sam Darnold hat nämlich nur 2,6 Sekunden Zeit, den Ball loszuwerden, ist an Nummer 15 damit, ligaweit gesehen, hat aber die meisten Yards per Attempt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, je weniger Zeit man zum Überlegen hat, umso besser ist die Entscheidung.
Ja, das klingt so nach Instinkt. Oder? Also ich meine, das muss man ja wirklich mal unterstreichen. Er ist derjenige, das hast du ja jetzt ausgeführt, der pro angekommenen Pass am meisten für am meisten Yards sorgt. Er hat aber zeitgleich auch die wenigste Zeit, weil er jetzt nicht hinter der besten O-Line der NFL steht. Da muss man dann mal den imaginären Hut vor Sam Darnold ziehen, der offenbar genauso gut, wenn nicht sogar noch besser bei den Seahawks funktioniert als bei den Vikings.
Das muss ich ja auch wirklich ehrlich jetzt zugeben, ich bin auch ein Sam Darnold-Kritiker gewesen und es haben ja schon viele davon gesprochen, dass er über die 3 Jahre diese 100 Millionen aus Seattle stiehlt, ne? Also weil sie ja nicht damit gerechnet haben, dass er einfach so performt, wie er jetzt performt, aber man muss wirklich zugeben und das muss ich auch dann sagen, er ist einfach so, wie man sich das vorgestellt hat, er trifft gute Entscheidungen, er trifft schnelle Entscheidungen, klar, es sind auch mal ein paar Fehler dabei gewesen, wo aber nicht unbedingt er die alleinige Schuld dafür trägt. Und deswegen auch gerade mit der Geschichte der O-Line in Seattle kann man das eigentlich nicht hoch genug hängen. Klar, sie haben mit Gray Zabel nochmal einen Spieler jetzt im Draft auch geholt, First Rounder, der Left Guard spielt, der definitiv ein Riesenpotenzial hat. Ich glaube auch sehr, sehr gute PFF-Werte hat, was Passblock angeht. Aber trotzdem ist die O-Line alles andere als Elite, muss man ganz klar sagen. Und deswegen kann man es nicht hoch genug hängen. Jetzt aber an der Zeit, jetzt passe ich den Ball einfach mal rüber zu dir. Jetzt haben die Leute mich lange genug erzählen gehört. Jetzt bin ich mal gespannt, was du mitgebracht hast und wo ich meinen Senf dazu geben kann.
Ja, ich habe 2 Sachen gefunden in den letzten Tagen auf Social Media, die ich dann jetzt quasi so die Feuerschlucker genannt habe. Wir haben ja in der letzten Folge, Kevin, zusammen drüber gesprochen, was verdienen die NFL-Headcoaches eigentlich? Sind da die Top 5? Und jetzt ist ja in den letzten Tagen schon vor dem letzten Wochenende Brian Callahan entlassen worden, der Headcoach der Titans. Und ich liebe ja sowas. Da gab es einen schönen Post auf Instagram dazu. Der hat nämlich noch Vertrag bis 2029. Also er verdient weiterhin viel, viel Geld. Und da wurde so aufgelistet, was der denn jetzt eigentlich bis in dieses Jahr noch verdient. Und ich kann dir sagen, der verdient pro Minute $16. Pro Stunde $972. pro Tag $23.287, pro Woche $163.461, pro Monat $708.333. Das heißt, der ist damals zu den Titans gekommen, sie haben sich eine Menge von ihm erhofft, er ist aus vielen Gründen gescheitert, steht aber weiterhin bis 2029 unter Vertrag. Das kennen wir ja auch bei anderen, aus anderen Sportarten oder auch aus der freien Wirtschaft. Wenn man einen Vertrag unterschrieben hat, dann steht einem bis zu diesem Zeitpunkt das Geld dann auch zu, es sei denn, man hat irgendwie so eine Rauswurfklausel drin. Also bis ins Jahr 2029, obwohl der nichts mehr macht, verdient der $700.000 im Monat. Was macht das mit dir?
Ja, das ist natürlich. Auf der einen Seite zeigt es, wie viel Vertrauen sie mal hatten in Brian Callahan. Aber auch da muss man sagen, ich kann das halt nicht ganz nachvollziehen. Weil, also von der Titans-Seite aus. Du hast so viel Vertrauen, weil, sind wir ehrlich, es gibt, wenn es was gibt, was nicht verschenkt wird, dann ist es Geld. Und wenn du so viel Vertrauen in jemanden hast, der mit einem First-Runden, ersten Pick auch an Quarterback-Position spielt. Da ist ja klar, und die Titans waren ja jetzt in den letzten Jahren nicht dafür bekannt, dass sie mega krasse Contender waren, sondern sie haben sich ja in den letzten Jahren schon schwer getan. Und ich finde es eigentlich smart, dann zu sagen, hey, pass auf, wir holen einen jüngeren Headcoach dazu, wir haben vielleicht unseren Franchise-Quarterback gefunden. Aber dann muss man dem Ganzen auch Zeit geben. Also ich bin gar kein Fan davon, dann zu sagen halt, okay, jetzt nach Woche 7, wir ziehen jetzt die Reißleine, oder nach Woche 6. Das ist halt Aktionismus. Oder es ist halt wirklich was vorgefallen, wo man sagt, okay, das kann man nicht machen. Oder es sind so Tendenzen entstanden, wo man sagt, okay, das geht halt einfach nicht. Oder was vielleicht auch möglich ist, die Spieler respektieren ihn einfach nicht. Dass man halt sagt, okay, er hat die Kabine halt oder den Lockerroom gar nicht im Griff. Das Practice funktioniert nicht. Da wurden ja schon mal einige Stimmen in letzter Zeit laut, was das Thema Practice angeht, wenn man sich an Miami zurückerinnert, dass Tua Tagovailoa und ich meine sogar auch Tyreek Hill oder Devonta A-Chain gesagt haben, das Practice läuft nicht so, wie es laufen sollte, was eine deutliche Kritik an den Coaches auf jeden Fall ist. Ja, aber die Zahlen sind natürlich immens. Da braucht man nicht drüber reden. Das ist.
Naja, also wir reden halt über Headcoaches in der NFL. Und wenn du $700.000 im Monat verdienst, mal 12, bist du halt bei, weiß ich nicht, ungefähr 8,5 Millionen Dollar. Wir haben letzte Woche ja drüber gesprochen. Und damit ist er nicht in den Top 15 und wahrscheinlich auch nicht in den Top 20. Ist ja okay, er war Rookie-Headcoach. Aber ist natürlich, also auch. Das wird ihn ja nicht befriedigen. Also, das sind ja auch alles kompetitive Menschen. Also, der leidet drunter, dass er das nicht geschafft hat, die Titans erfolgreich zu machen. Der leidet drunter, dass er schon nach 6 Spieltagen rausgeschmissen wurde. Da ist das Geld ja nur ein kleines Pflaster. Aber es ist trotzdem krass, finde ich. Ich mag diese Auflistung, was man pro Minute, pro Stunde, also, während wir jetzt quatschen, sind 5 Minuten vergangen und da hat er jetzt schon $100 verdient. Weißt du, das finde ich irgendwie Wahnsinn.
Perfekt. So kann man arbeiten, oder? Ja, aber du sagst es natürlich, also sportlich gesehen absolut nicht zufriedenstellend, auch so wie das Ganze ja auch gelaufen ist. Und wie du halt sagst, ne, das sind ja Menschen, die wollen was erreichen, die wollen sportlich erfolgreich sein, die wollen vorankommen, die wollen Sachen erschaffen, sage ich mal halt auch. Und deswegen, ja, es ist verrückt. Ich habe tatsächlich mal rausgesucht, er ist tatsächlich nicht die teuerste Entlassung der Geschichte. Allerdings ist es im College gewesen. Es ist 2021, hat der junge Mann seinen Vertrag damals verlängert und wurde im November 2023 wieder entlassen. Jimbo Fisher ist sein Name. War Coach bei Texas A&M, war auch relativ erfolgreich, ist 2018 Coach geworden dort. Hat dann 2021 seinen Vertrag für 10 Jahre verlängert, also bis 2031. Das heißt, selbst wenn wir heute noch darüber sprechen und er heute noch Coach wäre, hätte er noch einen sehr, sehr langen Vertrag. Der Vertrag hat ihm damals $95 Millionen garantiert, was ein pro Jahr von 9,5 Millionen macht. Er wurde damals, wie gesagt, im November 2023 entlassen nach 6 Siegen und 4 Niederlagen. Man muss ja dazu sagen, für alle, die mit College Football nicht ganz so vertraut sind, du hast in den Colleges hast du meistens, wenn du Top College bist und in die Playoffs möchtest, hast du maximal Raum und Platz für 2 bis 3 Niederlagen. Wenn du mehr verlierst, hast du eigentlich fast gar keine Möglichkeit mehr. Genau, und bei ihm war es tatsächlich so, ne, auch da habe ich es mal spaßeshalber runtergerechnet, ne, also er hat 9,6 pro Jahr verdient, sind 800.000 im Monat, sind 66.000 in der Woche, genau, und 25.000 am Tag, Quatsch, nee, da muss ich einen Fehler drin haben, da habe ich mich verrechnet, aber ich habe es
Ja, würde ich auch
definitiv,
gerade
ich habe
sagen.
es,
Also das müssen ja 200.000
da
pro
muss...
Woche sein.
Ja, genau, sind 200.000 pro Woche, weiß ich auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Rollen wir das Ganze mal anders rauf. Pro Sekunde verdient der Mann fast 30 Cent. Hört sich jetzt nicht nach viel an. Aber jetzt sind wir pro Minute, verdient er fast 18 Dollar. Pro Stunde sind es dann schon 1000 Dollar, 1075. Pro Tag sind es 25.800. Also es ist ein Tick sogar noch drüber von Brian Callahan. Aber man muss dazu sagen, in der NFL ist es deutlich ungewöhnlicher, weil, wie du gesagt hast, die Coaches wollen schnell wieder, sage ich mal, auch in ihre Jobs zurückkommen. Das heißt, wird sich meistens auf eine Abfindung geeinigt, dann irgendwann, die deutlich unter dem ist, was, sage ich mal, noch demjenigen zusteht, auch, weil er ja auch deutlich schneller wieder in Lohn und Brot kommt, sage ich mal, übertrieben gesagt. Und deswegen sind diese Entlassungen, diese ganz krassen Entlassungen mit diesen hohen Zahlen eigentlich vom College her. Genau, ich glaube, die teuerste Entlassung damals war Matt Rhule von Carolina. Der wurde 2022 entlassen. Und dem standen damals zum Zeitpunkt seiner Entlassung noch circa 40 Millionen Dollar zu. Da wurde sich dann aber zum Beispiel unter der Hand geeinigt, beziehungsweise das Ganze wurde offset gemacht, halt, also quasi pari gemacht, weil er dann ans College nach Nebraska gegangen ist. Na, also von daher, das steht zwar, diese riesigen Zahlen, die stehen zwar immer da, aber ganz oft kommt es dann gar nicht so weit, weil die Coaches halt neue Jobs annehmen oder halt, wie gesagt, sich anderweitig orientieren und dann findet man meistens irgendeine Lösung. Aber ja, natürlich, auf den ersten Blick brennt das Ganze natürlich rein.
Ja, also vor allem 700.000 Dollar bekommen im Monat fürs Nichtstun, das klingt erstmal verlockend. Aber genau, Brian Callahan will es natürlich jetzt der Footballwelt auch beweisen, dass er es drauf hat. Der klassische Weg ist ja dann, dass er irgendwo vielleicht wieder als OC arbeitet oder als DC, je nachdem, was man besser kann als Head Coach oder vielleicht auch irgendwie noch eine Stufe runtergeht. Aber die wollen ja nicht auf der Couch sitzen. Er ist ja auch noch nicht alt und irgendwie nur Kohle verdienen. John Gruden hat damals bei den Raiders auch so ein 10-Jahres-Vertrag über 100 Millionen Dollar unterschrieben. Das weiß ich auch noch. Was ich auch noch hier kurz platzieren wollen würde, das habe ich auch gefunden, das finde ich auch absurd, ist, dass die Browns aktuell 8 Quarterbacks bezahlen. Allen voran natürlich Deshaun Watson, der 35,9 Millionen bekommt. Jameis Winston, mittlerweile bei den Giants unter Vertrag, kriegt auch immer noch Kohle von den Browns. Dylan Gabriel, der darf immerhin spielen, kriegt als Rookie 1,1 Millionen. Joe Flacco, auch nicht mehr da, kriegt auch immer noch 1 Million von den Browns. Shedeur Sanders natürlich kriegt Kohle, auch knapp 1 Million. Bailey Zappi kriegt Geld. Dorian Thompson-Robinson kriegt Geld. Und selbst Kenny Pickett, der auch schon lange nicht mehr da ist, bekommt zwar nur 8.000 Dollar, aber also ey, was sagst du denn dazu? Die Browns zahlen aktuell 8 Quarterbacks. Das ist auch krass, oder?
Es ist verrückt, einfach muss man ganz klar sagen. Also, ja, manche Sachen kann man einfach nicht erklären. Das ist, wenn dann irgendwie doch zu viel Geld im Umlauf ist und man doch nicht so ganz genau hinschauen muss. Auf der anderen Seite ist das halt alles, sag ich mal, fehlender Space, den du halt für andere Spieler halt hast. Also, man muss ja ganz klar sagen, das Geld ist ja nicht so, dass man sagt halt, es liegt ja nicht primär an dem Geld, sondern dass dir das einfach für dein Salary Cap, halt für deine Gehaltsgrenze, das ist ja dieses Dead Space, nennt man das ja halt, ne, dieses Geld, was du halt nicht benutzen kannst, was aber ausgeplant ist oder eingeplant ist, wo du halt Altlasten mit bezahlen musst. Ja, und das ist halt gerade, wenn man ja, Kosten und Nutzen dann sieht, mehr als fragwürdig und einfach, ja, einfach ein bisschen planlos. Gefühlt ist es einfach planlos und so ist es ja auch, wie die Browns so ein bisschen durch die letzten Jahre schlingern. planlos vorne und hinten. Haben mit Myles Garrett natürlich einen unfassbaren Spieler, der gefühlt so seine Karriere so ein bisschen wahrscheinlich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er anders denkt, aber so in so einem stillen Moment, da denkt er sicherlich mal, ja, so meine Karriere, meine unfassbare Laufbahn, jetzt schon in diesen jungen Jahren ja auch noch, die rutscht so ein bisschen da weg. Also ich spiele bei einer Mannschaft, die halt wirklich auch in der Zukunft gesehen nicht wirklich viel Besserung in Aussicht hat. Und da muss ich sagen, gerade für solche Spieler tut es mir dann extrem leid. Und Deshaun Watson brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Das war damals schon, als sie ihm den Vertrag gegeben haben. Boah, da haben schon viele überlegt, warum eigentlich.
Und, ja, das wussten ja irgendwie klar, alle, ne? Außer so den Browns.
Ja, genau. Also das finde ich dann immer interessant, wenn es dann so Spieler gibt. Deshaun Watson ist ja auch zu seiner Zeit bei den Texans ein sehr guter Quarterback gewesen, aber hinten raus hast du dann schon gemerkt, da gab es immer wieder Vorfälle, wo man sich überlegt hat, was soll das Ganze jetzt halt oder warum machen wir das Ganze hier eigentlich? Und wenn es dann wirklich nur ein Team gibt, das sagt, hey, wir sehen da was ganz, ganz, ganz Besonderes, dann muss man da, sollte man da als Team, als Franchise, als Verantwortlicher in Position doppelt auf jeden Fall drüber nachdenken. Aber klar, es ist ein Gambling gewesen. Sie haben gesagt, okay, wir machen einen mega Schritt, holen einen Quarterback, den alle anderen nicht wertschätzen. Und im Endeffekt hat sich's leider aus Sicht der Browns gar nicht ausgezahlt einfach. Und klar, mit Jameis Winston, ich mag ihn als Typ, weil er so ein bisschen crazy ist. Aber auch da ist ein Ganzlinger, keine Frage. Der wirft die Bälle überall hin. Aber das war dann teilweise, hat er ja so viele Touchdown-Pässe wie Interceptions auch gehabt. Zu seiner Zeit bei den Browns und ja, als Typ mega, glaube ich, für die Kabine, für den Lockerroom, aber als Spieler auf dem Feld ein Sicherheitsrisiko, muss man fast sagen. Ja, und alle anderen, die halt draufstehen, klar, ist halt, sie haben es halt immer wieder versucht, ich weiß gar nicht, ich habe letztens auch irgendwo was gelesen, wie viele Starting Quarterbacks sie hatten und das ist die Liste, die ist ja so lang gewesen. Ich habe die Zahl jetzt selber leider nicht im Kopf, aber das zeigt ja auch, wie unsicher beziehungsweise wie ja, ein bisschen planlos das Ganze halt auch ist. Und dementsprechend ja, musst du diese Lasten musst du halt einfach ziehen.
Lass uns mal mit deinen Jongleuren der Woche weitermachen.
Sehr, sehr gerne. Also geht ja darum, wir nähern uns ja jetzt langsam der Trade Deadline. Gibt ja so ein paar Fälle, so ein paar Franchises, ein paar Clubs, die vielleicht Bedarf auf der einen oder anderen Position haben. Haben mal zwei Franchises jetzt rausgesucht, wo ich sage, die in andere Richtungen wahrscheinlich agieren werden, die was anderes suchen werden. Das ist eins, wir haben schon über den Head Coach ganz zum Anfang gesprochen, sind die New York Jets, die ja ganz offensichtlich ein Problem auf der Quarterback-Position haben. Wo Justin Fields jetzt ja so ein bisschen dazwischen steht, benchen sie ihn, lassen sie ihn weiterspielen, lassen sie Tyrod Taylor spielen oder halt eben nicht. Man muss ja ganz klar sagen, Justin Fields auch gar nicht angekommen, ich glaube in allen wesentlichen Statistiken in den 30ern, also wirklich Bottom der Liga. Tyrod Taylor mit seinen 36 auf gar keinen Fall eine Langzeitlösung, ist glaube ich auch nie wirklich Starter irgendwo gewesen über eine längere Zeit. Deswegen liegt es da natürlich auf der Hand eigentlich, dass sie was auf der Quarterback-Position machen werden. Ich glaube aber, dass sie es nicht über die Trade-Deadline machen. Das ist der große Unterschied zu meinem anderen Team, was ich gleich habe. Ich denke eher, dass sie versuchen werden, über einen High-Value-Spieler an Picks zu kommen, um dann so gut wie möglich zu draften, um quasi in so eine Art Rebuild dann auch voranzutreiben. Hab da gerade so Spieler halt wie Edge Rusher Jermaine Johnson, der glaube ich für einen hohen Value weggeht, da wird es einige Interessenten geben. Cornerback Michael Carter ist auch noch so eine Geschichte, aber vor allem glaube ich, dass sie Breece Hall abgeben werden, Running Back. So ein bisschen der letzte, wo sie wahrscheinlich gehofft haben, dass der nochmal so einen Outbreak hat, aber auch irgendwie noch nicht so richtig zustande kommt. Und ich glaube, sie werden einen oder vielleicht sogar mehrere Veteranen abgeben, um Draftpicks dafür zu bekommen, um einfach, sage ich mal, ja, wahrscheinlich dann fürs kommende Jahr auch wieder einen Quarterback zu ziehen. Arch Manning ist ja sehr hoch gerankt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der originale Pick der Jets ist, aber wahrscheinlich mit dem Rekord relativ weit oben dann auch. Da bin ich gespannt. Ich kann mir vorstellen.
Stand jetzt haben sie den First Overall Pick.
Ja, mit 0-7 auf jeden Fall. Ja, man wird sehen, wo es dahin geht. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie es halt in die Richtung machen. Was würdest du machen? Da würde mich mal deine Meinung zu interessieren. Würdest du Justin Fields weiter die Chance geben? Oder würdest du das Ganze abwickeln mit Tyrod Taylor und sagen, hey, pass auf, 0-7, wir werden es nicht in die Playoffs schaffen, definitiv nicht. Wir lassen Tyrod jetzt spielen. Der macht das ganz solide für das, was er kann. Der macht jetzt keine verrückten Sachen. Justin Fields ist ja wirklich nur auch crazy gewesen teilweise auch. Oder würdest du sagen, komm, wir geben Justin noch mal die Chance?
Also Justin Fields ist ja deutlich teurer als Tyrod Taylor. Ich glaube, der bekommt 10 Millionen pro Jahr, also 20 Millionen in Summe. Das würde jetzt erstmal dafür sprechen, wenn wir dem schon so viel Geld zahlen, dann lassen wir ihn auch spielen. Aber Justin Fields hat es ja tatsächlich nicht auf die Straße bekommen. Also das ist ja wirklich schlimm. Natürlich sind seine Mitspieler, seine O-Line und so weiter, die sind auch alle dran schuld. Aber Justin Fields hat nicht dafür gesorgt, dass die Jets auch nur mal annähernd irgendwie an einem Sieg geschnuppert haben. Deswegen finde ich es okay, dass sie jetzt einen Quarterback-Wechsel vollziehen. Vor allem, weil sie mit Tyrod Taylor einen der besseren Backup-Quarterbacks in der NFL haben. Der hat schon einiges gesehen, der ist erfahren. Der war eigentlich immer da, wenn er gebraucht wurde. Am vergangenen Wochenende war es natürlich maximal unglücklich, dass der reinkommt, nachdem Justin Fields gebencht wurde und auch direkt 2 Interception wirft. Also das ist natürlich einfach mal ein scheiß Start und rechtfertigt überhaupt nicht, dass der jetzt unter der Woche als neuer Starting Quarterback genannt wurde. Also diese gesamte Quarterback-Situation bei den Jets ist einfach ein absolutes Desaster. Und ich habe heute mal geguckt, laut dem offiziellen Depth-Chart haben die nicht mal einen dritten Quarterback. Also sie können jetzt nicht mal sagen, okay, der Fields ist es nicht, der Taylor ist es nicht, der ist ja irgendwie auch noch verletzt, Tyrod Taylor im Moment. Also da steht der Einsatz ja auch noch in den Sternen. Dann werfen wir mal den dritten rein. Den haben sie gar nicht. Also vielleicht haben sie auf dem Practice-Squad noch irgendjemanden. Also keine Ahnung, da kannst du nur alles falsch machen, finde ich, auf dieser Quarterback-Position.
Zurzeit definitiv, ja. Und deswegen glaube ich auch, dass sie versuchen werden, so schadlos das noch möglich ist, die Saison zu Ende zu bringen, mit einem von den beiden, wer am Ende es auch immer ist. Und ich glaube, wie gesagt, meine Prediction ist, dass sie einen Veteran, einen sehr, sehr guten Spieler wie Breece Hall zum Beispiel vielleicht auch definitiv abgeben werden.
Ich persönlich würde es ja feiern, wenn die Jets, um jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben, mit Breece Hall, ist für mich auch ein absoluter Trade-Kandidat, wenn es denen gelingt, einen Trade-Partner zu finden mit einem Team, das auf jeden Fall Playoff-Ambitionen hat und das auch einen tiefen Run hinlegen will. Nur mal als Beispiel die Chiefs. Die brauchen einen Running Back, deren Running Game funktioniert schon seit Jahren nicht. Und die Jets bekommen von mir aus nur einen 5th-Runden-Pick für Breece Hall. Aber die Chiefs legen obendrauf noch Gardner Minshew. So, dann wäre dieser Katastrophen-Quarterback-Room der Jets zumindest mal befüllt mit jemandem, der schon Starter war in der NFL und der das so einigermaßen irgendwie beenden kann und der vor allem auch die Aussicht hat, ey, wenn du das hier gut machst, dann kannst du auch nächstes Jahr unser Starting-Quarterback sein. So ein Trade würde ich total smart finden, oder?
Ja, definitiv. Ich glaube es aber nicht, dass sie im Gegenzug zu dem Breece Hall-Trade oder wen auch immer sie abgeben, einen Quarterback bekommen werden. Ich glaube, es geht halt einfach darum, eine Handvoll Picks zu bekommen, um sich dann gut aufzustellen für den anstehenden Draft. Weil, wenn man ehrlich ist, fällt mir jetzt kein Quarterback ein von der Bank, den irgendjemand abgeben würde, der jetzt den Jets irgendwie weiterhilft. So ehrlich muss man ja sein. Und deswegen, ja, ich finde deinen Gedanken finde ich sehr, 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 sehr schön eigentlich auch und würde auch theoretisch Sinn machen auf den ersten Blick. Aber ich sehe es gerade halt einfach nicht, dass irgendwas passiert, dass irgendwas kommt, wo man das Ganze irgendwie realisieren kann. Und deswegen, ja.
Ja, dass die Jets jemanden abgeben, da sind wir uns aber einig. Das wird höchstwahrscheinlich passieren, sollten sie tun, um ganz viel Kapital zu haben.
Definitiv, definitiv.
Wie gesagt, was würdest du dir denn noch wünschen?
Also, mein anderes Team, was ich habe, ist auch vielleicht offensichtlich, sind die Tampa Bay Buccaneers. Auf der anderen Seite der ganzen Geschichte, ne, stehen 5-2, führen ihre Division an, ganz klar. Werden auch in die Playoffs gehen. Wir haben über Baker schon mal gesprochen in den letzten Folgen. Macht wirklich einen sehr, sehr guten Job. Das Problem ist, ihm gehen mittlerweile die Spieler aus, wo er dann den Ball hinwerfen kann. Ne, mit Mike Evans jetzt auch ein Spieler, der mit seinem Schlüsselbeinbruch auch um die 8 Wochen ausfällt. Chris Godwin hat immer wieder Probleme, hat nur Woche 4 und 5 gespielt. Jalen McMillan hat mit Nackenproblemen seit Anfang der Saison zu kämpfen, ist auch auf IR. Und sie haben natürlich einen Rising Star mit Emeka Egbuka, jetzt der schon krass gezeigt hat, dass er eine sehr, sehr hohe Qualität einfach auch hat. Aber er ist ja der Einzige, zu dem sie den Ball werfen. Sterling Shepard ist auch noch da, aber hat, ich glaube, Sterling Shepard hat knapp nur 200 Yards gefangen in den 7 Spielen jetzt. Ist jetzt also auch nicht krass. Deswegen finde ich, werden die Buccaneers was zur Trade-Deadline hin machen. Ich habe mal 3 Spieler rausgesucht, die potenziell wären auf jeden Fall. Der erste, das wäre ein absoluter Kracher, muss ich auch sagen. Ist auch mit Abstand die teuerste Variante, wahrscheinlich was den Trade-Value angeht. Wo aber immer wieder der Rumor ist, dass er auf jeden Fall, sage ich mal, zu verkaufen steht auf jeden Fall, ist Chris Olave von den Saints. Wird immer mal wieder, man hört immer mal wieder, dass er eigentlich die Stadt verlassen möchte, dass er zu einem Contender möchte halt auch.
Ja, die hassen sich, wieder, ne? Saints und Buccaneers hassen
genau,
sich.
Genau, wir haben doch, über wen haben wir das letzte Mal gesprochen, wo es innerhalb der, über Joe Flacco haben wir doch gesprochen, oder? Ja. Genau, wäre innerhalb der Division mal wieder. Wäre natürlich eine unfassbare Verstärkung. Das einzige Thema, wie gesagt, er ist sehr, sehr teuer, also es wird ein sehr, sehr hoher Value sein und Chris Olave hat ja auch immer wieder mit Verletzungen zu tun, deswegen auch eher ein Fragezeichen und ich glaube tendenziell ist er einfach nicht stemmbar. Ich habe ihn mal rausgesucht, weil es halt einfach jetzt so mit Blick auf die Trade-Deadline die krasseste Verpflichtung wäre. Eine andere Geschichte, die schon wieder deutlich interessanter wäre auch, weil auch der Spieler gesagt hat, er möchte weg, und ist nicht ganz so stark wie Chris Olave, doch aber trotzdem ein sehr erfahrener Receiver, wäre Jacoby Myers, der offen gesagt hat, ey, ich möchte auch weg von den Raiders, haben wir eben gerade auch drüber gesprochen, aus bekannten Gründen, mit Pete Carroll auch, dass es da an der Zeit ist, einen Change auch herbeizuführen. Und der wäre ja so im mittleren Preissegment, hat aber auch einfach ein gutes Skillset, was er mitbringt. Wie gesagt, nicht im Vergleich zu Chris Olave, aber zu dem, was die Bucks gerade in der Hand haben auf der Receiver-Position, würde er deutlich mehr Tiefe im Receiver-Room geben. Und es ist halt ein Spieler, der sehr erfahren ist, halt auch ein Receiver, der einen Deep Threat hat, also auch die tiefen Bälle fangen kann und die tiefen Routen laufen kann. Und ich glaube, es ist jetzt nicht bei einem eventuellen Trade nicht der teuerste Spieler, weil der Spieler auch klar gesagt hat, dass er eigentlich weg möchte, was den Preis ja auch immer bei so einem Trade auch immer relativ hart begrenzt dann auch. Und die dritte Variante ist seit gestern kostenlos verfügbar, wäre Tyler Lockett. Ein sehr, sehr erfahrener Spieler, wurde gestern entlassen von den Titans. Würde sofort auch ein bisschen mehr Tiefe geben, wäre natürlich ein Spieler, den du jetzt nicht für die nächsten 5 Jahre unter Vertrag nimmst, aber der dir jetzt helfen könnte, der Playoff-Football kennt, der einen Super Bowl gewonnen hat, der natürlich nicht mehr so krass seine Explosivität hat, die er früher hatte, aber doch ein Spieler ist, der einfach über seine Erfahrung, sage ich mal auch, gerade für Egbuka zum Beispiel extrem wichtig sein könnte, auch da jetzt Mike Evans ja wie gesagt unsicher ist, wie lange er ausfällt. Und da glaube ich, wird es ein von den beiden, könnte ich mir vorstellen, dass es gut trifft. Entweder Jacoby Myers in einem Trade mit den Raiders oder dass sie halt bei Tyler Lockett über die Free Agency halt zuschlagen, weil sie einfach einen ganz klaren Bedarf haben, weil auch bei Chris Godwin nicht klar ist, wie lange braucht er noch, wie lange hält er dann auch immer. Und deswegen glaube ich, dass das tatsächlich ein gutes Ziel für die Bucks sein könnte und auch wird, weil sie müssen was auf der Receiver-Position machen.
Ja, gehe ich mit dir, dass da was passieren muss. Ich finde die von dir genannten, also Chris Olave, das wird, glaube ich, nicht passieren. Hast du aber ja auch ausgeführt, zu teuer. Und von den Saints zu den Buccaneers sofort wechselt man, glaube ich, eher nicht. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich wie Schalke und Dortmund. Nicht vergleichbar, aber so ähnlich. Und Jacoby Myers kann ich mir auch gut vorstellen. Ray McCloud ist ja auch gerade bei den Falcons rausgeflogen. Der ist jetzt aber, der hat heute gesigned im Practice Squad der Giants. Also der ist weg. Jalen Waddle würde ich auch noch feiern. Der gilt ja auch so als Trade-Kandidat. Aber dann haben die Dolphins halt ja wirklich gar nichts mehr und schenken die Saison irgendwie her. Aber total spannend. 4. November ist Trade-Deadline. Ich glaube, nach dem Spieltag jetzt am Wochenende wird noch eine Menge passieren. Ich würde abschließend gern dir noch mein Salto der Woche vorstellen. Salto so in dem Sinne, es geht ja auch immer hier um die Persönlichkeiten, also dass Menschen irgendwie eine bewegte Vergangenheit haben oder verrückte Pläne für die Zukunft haben. Und das wusste ich so gar nicht. Die Rede ist von Kayshon Boutte, dem Receiver der Patriots, ein 6-Runden-Pick 2023, hatte ein völlig unspektakuläres Rookie-Jahr, hatte letztes Jahr 3 Touchdown-Pässe und dieses Jahr schon 4, also der funktioniert richtig gut mit Drake May. Und ich weiß nicht, ob du die Geschichte schon kanntest, Kevin, ich kannte sie noch nicht. Der wurde tatsächlich Anfang Januar 2024, also da war er schon in der NFL, kurzzeitig verhaftet und saß im Knast im Zusammenhang mit einer Untersuchung bezüglich Online-Glücksspiel. Also der hat während seiner Zeit im College, der war an der Louisiana State University, also an der LSU, soll er zwischen April 2022 und Mai 2023 über 8.900 Sportwetten platziert haben, darunter mindestens 6 auf Footballspiele seiner LSU Tigers. Das ist verboten und er war dazu auch noch minderjährig. Und Wetten in den USA ist erst ab 21 erlaubt, also es war doppelt verboten, was er da gemacht hat. Soll sogar richtig abgesahnt haben, $500.000 soll er plus gemacht haben. Aber er hat dann wohl seine Spiel- bzw. Wettsucht behandeln lassen, soll sie überstanden haben. Und im letzten Sommer wurden dann alle Glücksspielvorwürfe gegen ihn auch fallen gelassen. Krasse Geschichte, die ich nicht kannte. Kanntest du die schon?
Tatsächlich, die kannte ich noch nicht. Auch da wieder so ein kleiner Sidekick zum Fußball rüber. Ist natürlich bei uns genauso. Jedes Jahr gibt es ein Briefing dazu, was Thema Wetten, Wettmanipulation angeht natürlich auch. Und ja, das ist halt die Schwierigkeit einfach auch, ne? Weil du ganz oft sind es zufällige Begegnungen. Entweder machst du es selber, also dass du halt sagst, hey, ich habe halt Bock auf Wetten halt irgendwie, kann ich aber halt persönlich selber nicht nachvollziehen, weil ich dieses Bedürfnis nicht habe. Also ich habe, glaube ich, noch nie eine Sportwette irgendwo platziert, also weder auf Cricket noch auf Golf oder sowas. Also von daher kann ich das leider nicht persönlich nicht nachvollziehen. Aber ja, klar, wie gesagt, viele der Jungs, ich weiß es jetzt in dem speziellen Fall nicht genau, aber viele der Jungs haben halt einen schwierigen Hintergrund, ne, kommen aus Familien, die wenig finanzielle Mittel haben. Und wenn du natürlich, sage ich mal, so ein bisschen an der Quelle bist halt, ne, das Thema Insiderhandel, du weißt, welche Spieler spielen nicht, waren wir in dieser Trainingswoche gut oder schlecht, liegt uns der Gegner oder nicht, dementsprechend kannst du natürlich Wetten platzieren oder meistens halt dann auch Dritte anweisen, die für dich zu platzieren, was natürlich absolut verboten ist, was auch richtig ist. Ne? Wir reden ja über die Integrität des Sports an sich. Deswegen ist das auch absolut zu verurteilen. Aber ja, klar, ist natürlich krass. Ne? Und vor allen Dingen, wenn du dann natürlich auch damit sehr, sehr viel Geld verdienst, da kann man sich sicher sein, das wird irgendwo auf irgendeinem Radar, auf irgendeinem Bildschirm wird da eine rote Warnleuchte angehen, wenn auf einmal jemand übermäßig viel mit außergewöhnlichen Wetten oder vor allem gegen die Quoten viel Geld verdient. Da wird dann auch schon ganz, ganz genau hingeschaut und ich glaube, dieser Illusion darf sich niemand hingeben, der wirklich versucht, das Ganze zu betrügen, das ganze System zu betrügen. Die Mechanismen, um das herauszufinden, sind schon sehr, sehr gut. Und auch in einem Sport, wo halt Football, wo halt auch wahnsinnig viel ist, wo viel Geld im Umlauf ist, da wird sehr genau hingeschaut.
Ja, auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Vielleicht kanntet ihr sie auch noch nicht. Wenn Kayshon Boutte wieder eine Bombe fängt von Drake May, dann wisst ihr, dass der auch schon viel erlebt hat in seinem Leben. Abschließend, Kevin, wie immer, also vor 2 Wochen haben wir uns ja doll in die Nesseln gesetzt, muss man sagen. Aber auch diese Woche, es ist wieder Donnerstagabend. Während ihr diese Folge hört, ist der Thursday Night Game schon über die Bühne gegangen. Wir wissen davon logischerweise nichts. Diesmal ist es ein bisschen schwieriger zu tippen. Es gibt nicht diesen einen Favoriten. In aller Kürze, was glaubst du heute Nacht, die Vikings bei den Chargers? Wer macht's?
Boah, es wird auf jeden Fall ein enges Spiel. Freue mich aber auf das Spiel Carson Wentz gegen Justin Herbert. Im Endeffekt, glaube ich, wird es ein höher, wenn mehr Scores auf jeden Fall fallen. Ich gehe, weil ich sie einfach cool finde, auch weil ich sie auch gerne supporte, ich gehe mit 21-24 für die LA Chargers. Also ich sage, die Vikings werden nichts mitnehmen aus LA und die Chargers, Justin Herbert, wird ein sehr, sehr gutes Spiel machen und die Chargers im Endeffekt zum Sieg führen.
Ja, es ist alles möglich, finde ich. Es ist schwer zu tippen. Wenn man nur auf die Quarterbacks schaut, haben die Chargers definitiv einen Vorteil. Wenn man nur auf die O-Line schaut, haben definitiv die Vikings einen Vorteil. Wenn man auf die Receiver schaut, haben auch die Vikings einen Vorteil. Wenn man auf die Defense schaut, ich gehe mit den Vikings. Ich glaube, die Vikings gewinnen auswärts. Die Chargers haben zu viele Verletzte. Und damit würden sie nur noch bei 4-4 stehen, was in der AFC West echt hart wäre. Die Chiefs sind aktuell das beste Team irgendwie wieder. Und die Broncos haben auch noch kurz vor knapp gegen die Giants gewonnen. Aber ich weiß es doch auch nicht, Kevin. Wir lassen uns
Es
einfach
ist,
überraschen. Aber so haben wir, weißt du, so haben wir jede Mannschaft einmal genannt. Das war ganz
genau
schlau
so,
von
so
uns.
gibt es, genau so gibt es clevererweise gibt es zumindest einen Sieger dann im
Ja,
Endeffekt.
genau. Dann haben wir
Und
uns nicht
dann
ganz so blamiert wie beim letzten Mal. Aber damit konnte man ja auch kein, da konnte ja keiner mitrechnen. Auch
also wenn da
dass die Bengals letzte Woche gegen die Steelers gewinnen mit Joe Flacco, das war ja auch nicht abzusehen. Aber dafür lieben wir ja die NFL. Ist einfach nicht vorhersehbar.
so sieht's aus, so sieht's aus.
Sehr gut. Dann ziehen wir uns jetzt zurück und machen uns wieder Notizen für unseren nächsten Two-Minute-Drill, oder?
So sieht's aus. Ich hoffe, an alle, die zugehört haben, viel Spaß gehabt. Wie gesagt, wenn weitere Fragen sind und auch zu unseren Hot Takes, zu unserem Two-Minute-Drill, bitte auch gerne reinschreiben. Uns interessieren eure Meinungen wirklich brennend. Und wie gesagt, dann schauen wir, wie unser nächster Drill dann aussieht.
Cool. Kevin, dann bedanke ich mich herzlich und freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Ausgabe, die heute in 2 Wochen erscheint. Das ist dann kurz vorm Deutschlandspiel.
Ja. Da bin ich auch gespannt. Wird auch ein Highlight.
Danke dir herzlich und danke euch fürs Zuhören. Tschüss!
Tschüss.